Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insta Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Guido Tschuk. Guido ist seit gefühlten Ewigkeiten in der Bike-Industrie unterwegs und war Forecross-Racer und damit Führender im Gesamtweltcup, ist dann Downhill-Weltmeister in der Masters-Klasse geworden und mittlerweile fährt er E-Bike-Enduro-Rennen. In dieser Episode spreche ich mit ihm über sein erstes Jahr in der EWSE, wie sich der Sport entwickelt und was er in den nächsten Jahren noch so vorhat. Hey Guido, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
Tatsächlich bin ich wirklich zu Hause, also im Chiemgau wohne ich ja, in der Nähe vom Chiemsee und bin jetzt gerade mal wieder eine Woche zu Hause. Ja.
Okay, du warst aber jetzt schon relativ viel unterwegs, diese, ich sag jetzt mal, Off-Season, oder?
Ja, genau. Also in der Saison war ich natürlich viel unterwegs, Off-Season auch. Zum einen natürlich verschiedene Sachen testen, bikemäßig. Zum anderen auch halt wegen meinem Baggergeschäft sozusagen, Radlstrecken. Da muss ich verschiedene Angebote machen und Grundstücke besichtigen, Bürgermeister oder Gemeinden beraten und so Sachen.
Ja. Okay, ja, das ist schon ein Thema, was bei dir sehr, sehr groß geworden ist, oder? Dieses ganze Thema Trailbau und Beratung und so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also habe ich angefangen vor, keine Ahnung, 15 Jahren mit ein bisschen Strecken bauen für irgendwelche Vereine und habe dann ja eh schon meinen eigenen Bagger gehabt. Und so ging das dann ein bisschen los und immer mehr. Und dann, ja, wenn halt ein, zwei coole Anlagen baust irgendwo in einer Gemeinde, dann kommt halt, sagen wir mal, die Nachbargemeinde und sagt, boah, cool, wir bauen auch sowas. Und dann ging das so nach und nach weiter und mittlerweile habe ich da schon relativ viele Aufträge und viel Arbeit damit, ja, aber macht super Spaß.
Ja, ich glaube, Baggerfahren ist auch so voll dein Ding, oder?
Also Baggerfahren zum einen und was halt am meisten Spaß macht, sagen wir mal, in der Art, wie ich baue, dass ich also immer mit wenig Plan oder halt keinen Plan irgendwie erstellen lassen von einem Architekten, sondern ich mache selber die Skizze und überlege mir das und baue dann eigentlich oft freie Schnauze sozusagen. Und am besten oder am liebsten ist es, wenn es möglichst kompliziert ist. Das heißt, wenn das irgendwie an einem Hang dran ist, wo halt einfach schwierig zum Planen ist, weil halt dann irgendwie verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, wo halt dann, keine Ahnung, mal ein Fels hergeht oder irgendwie um die Bäume rum und die darfst halt nicht verletzen, die Wurzeln und so weiter. Und umso schwieriger das zum Planen ist, umso besser ist für mich, weil ich halt, sagen wir mal, aus dem Kopf raus bauen kann und vom Bagger aus im Endeffekt das eigentlich gut bauen kann und weiß, dass das dann hinterher cool zum Fahren ist.
Ja, ich glaube, das ist ja für dich auch einfach ein riesen Vorteil, dass du ja das jetzt, du bist ja jetzt nicht gelernter Baggerfahrer oder gelernter Trailbauer, sondern du bist halt einfach Mountainbike-Profi und einer der Besten, den Deutschland so hatte oder hat. Und du kommst ja aus dem Forecross, also oder beziehungsweise vorher aus dem BMX, wo dieses Flow-Erlebnis, diese Sachen müssen aufgehen, damit es halt Spaß macht, das war ja so deine Kernkompetenz, oder? Wie weit hilft dir das weiter, dass du früher den Sport einfach professionell gemacht hast und du einfach so viel Erfahrung gesammelt hast über die Jahre?
Ja, das bringt mir auf jeden Fall richtig viel. Also gut, es hat ja wirklich so angefangen. Ich bin dann ja mal Duaslalom und Forecross gefahren. Da sind die Sprünge immer größer geworden und technischer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kann ich nirgends trainieren. Ich brauche irgendwo ein Grundstück, wo ich pachte und einen Bagger und dann baue ich mir da selber irgendwelche Hindernisse und mache die möglichst krass, dass ich vorbereitet bin für die Weltcups. Und so ging das eigentlich los und dann lernst du da natürlich extrem viel. Also ich finde auch, jeder Fahrer lernt fürs Fahren auch was, wenn du mal selber schaufelst und die Absprünge selber shapest, weil du dann einfach genau weißt, was der Absprung mit dir macht. Kickt er oder ist er eher lasch oder musst du mitziehen oder musst du vorher abziehen oder das hängt ja alles davon ab, wie der Shape vom Absprung ist, ob der schön sauber, die Transition sauber ist oder ob der eine Kante drin hat und so weiter. Und genau, da habe ich möglichst krasse und technische Sachen gebaut für mich selber und so ging das dann eigentlich los. Und natürlich ist das für die Kids oder für die Szene, wenn ich jetzt da anrück mit dem Bagger und das, ich habe halt natürlich auch ein bisschen ein cooles Setup mit Pickup und Tieflader und Bagger drauf. Da haben die natürlich richtig Bock drauf und wenn der Baggerfahrer selber dann sozusagen das dann auch noch einfahren kann und nach wie vor noch, sagen wir mal, Radl fährt und gut Radl fährt, dann ist das natürlich was anderes, wie wenn jetzt da einfach von einer Baufirma ein Baggerfahrer kommt,
Ja.
der wahrscheinlich gar nicht Radl fährt, der sich das auch schwierig vorstellen kann, was denn möglich ist. Und ich kann dann relativ schnell mir ein Bild machen, wie die Szene drauf ist, wie gut die sind. Das merke ich schon, was die mir erzählen. Und je nachdem kann ich praktisch die Sprünge gestalten und die Größe und die, sagen wir mal, wie technisch, die sind.
Das ist spannend, was du gesagt hast, dass dir das Bauen damals schon geholfen hat, irgendwie die Strecke oder zu wissen, wie die Sprünge so funktionieren. War es damals so, ihr habt, glaube ich, auch Trackwalk gemacht, ganz normal, wie beim Downhill auch, oder?
Genau.
Konntest du dann beim Trackwalk, beim Forecross schon sehen, nur durchs Angucken, wie die Sprünge zu fahren sind und wie man das so macht?
Ja, genau. Also das ist ja das eins von der wichtigsten Dingen, der Trackwalk am Downhill, weil du ja nur bestimmte Zeit hast zum Trainieren. Beim Forecross haben wir eine Stunde Training gehabt und dann ist praktisch eigentlich meistens schon die Quali losgegangen. Das heißt, du musst in der Stunde möglichst viel deine Ideallinie haben und schnell sein oder halt ja. Und ich kann halt dann auch abschätzen, okay, an der Stelle kann ich eher flach springen, an der Stelle nicht, weil der mehr rauskickt, der Sprung. In der Kurve, Kurveneingang, Kurvenausgang, weißt du, ob du unten oben fährst, je nachdem, wie steil die Kurve ist, die Steilwandkurve und so weiter. Also du kannst es relativ gut einschätzen von der Linien her, wie du auch auf den Sprung zukommst. Also oft siehst du ja irgendwelche Bikeparks, die praktisch ja einfach verbaut sind, die super aussehen und echt, also denkst du, boah, Wahnsinn, richtig geil gebaut. Aber dann, wenn du selber mal abrollst, dann merkst, ja, du kommst ja in der Kurve eigentlich ganz woanders raus und kommst dann auf den nächsten Sprung eigentlich komplett irgendwie ganz rechts, wohl der Sprung gehört eigentlich mehr nach links oder was auch immer. Also so Sachen lernst du halt natürlich.
Ja, das ist verrückt. Du bist ja eigentlich, glaube ich, Deutschlands erfolgreichster Gravity-Fahrer, oder? Also ich weiß nicht, weil du warst Zweiter im Weltcup, im Gesamtweltcup, hast halt über Jahre wirklich, bist du ganz vorne mitgefahren und bist dann sogar noch im Downhill, auch wenn es dann in der Masterklasse war, Weltmeister geworden. Was hat dich motiviert, nachdem du deine Forecross-Karriere eigentlich so hinter dich gebracht hast, dann nochmal aufs Downhill-Bike zu steigen und da nochmal Gas zu geben bei der WM?
Ja, ich bin halt schon immer ein Racer. Also ich bin ja wirklich als Kind aufgewachsen, BMX Race gefahren und also von 7 Jahre an sozusagen eigentlich ständig irgendwelche Wettkämpfe gefahren. Und dann, wo ich aufgehört habe mit Forecross und ein bisschen mehr so Foto-Filmgeschichten gemacht habe, dann hat mir das schon ein bisschen gequält, das Racing, habe dann auch ab und zu Motocross-Rennen gefahren, aber jetzt im Mountainbike-Bereich nicht mehr so viel. Und dann kam dazu, dass ich ja dann, also vor 8 Jahren ja schon aufs E-Bike gewechselt habe und das relativ früh losging bei mir mit dem E-Bike und ich da eigentlich schon Potenzial drin gesehen habe und mir das auch super Spaß macht, weil ich natürlich vom Motocross fahren einfach Motor, wenn das mir ein bisschen mithilft, das taugt mir richtig gut. Und genau, und da habe ich natürlich, kannst du dir ja vorstellen, ganz schön viel anhören müssen, so als Ex-Weltcup-Fahrer,
Ja, jetzt ist
dass du
er
dann
alt
auf,
geworden. Jetzt muss er
genau,
E-Bike fahren.
der Standardspruch war halt, genau, jetzt ist er Rentner, jetzt muss er E-Bike fahren und genau. Aber mir ist es wirklich tatsächlich so gewesen, bei meinem ersten Sponsor, die hatten ja tatsächlich E-Bikes und normale Bikes, aber ich habe eigentlich fast nur noch E-Bikes gefahren. Also das hat sich dann relativ schnell, also innerhalb von einem Jahr hat sich das so entwickelt, dass ich nicht mal mehr ein normales Bike hatte, außer jetzt sagen wir mal ein Rennrad oder ein richtiger Dirtjumper. Aber jetzt irgendwie ein normales Mountainbike habe ich gar nicht mehr. Also habe ich die letzten 7, 8 Jahre nicht mehr.
Okay.
Habe ich schon was Altes, was ich aufgehoben habe. Aber jetzt nichts, was ich aktuell fahre. So, und So ging das dann natürlich los und dann habe ich nach ja, 4 Jahren oder so, habe ich gedacht, hey, eigentlich musst du jetzt wieder mal Rennen mitfahren und einfach mal für dich selber schauen, bist du überhaupt noch schnell oder stimmt das jetzt, was die Leute sagen, hier, jetzt fährt er E-Bike, jetzt ist er halt einfach langsam, jetzt ist er der Rentner. Und dann, genau, habe ich mir wieder Radl besorgt, Downhill-Rad ohne Motor einfach und habe mich da angemeldet auf die Weltmeisterschaft, damals in Andorra war das, 2017. Und genau, und hab dann die 40 plus, also in meiner Altersklasse, die Weltmeisterschaft gewonnen. Und das war natürlich ganz cool, weil ich dann gewusst habe, hey,
Es läuft noch.
es läuft noch, genau, ich bin noch schnell, ich kann noch mit meiner Altersklasse mithalten, ohne Motor.
Ja, du bist ja dein ganzes Leben lang irgendwie gegen andere, aber vor allem gegen die Zeit gefahren. Du bist aber auch, ich glaube, der einzige Deutsche, der bei der Rampage teilgenommen hat. Wie war das für dich? Also erstens, wie bist du da hingekommen? Und zweitens, wie war das für dich, auf einmal nicht mehr gegen die Zeit zu fahren?
Ja, also ich bin ja 17 Jahre Bullathlet gewesen und hatte praktisch 17 Jahre lang Red Bull Helm, also schon von 1998 weg. Und daher ist es natürlich gekommen, dass ich dann natürlich ein bisschen einen guten Draht zu Red Bull habe. Und das ist ja die Red Bull Rampage. Und die haben auch schon gewusst, dass ich ein bisschen ab und zu auch andere Sachen mache, wie mal so City Downhill Rennen fahren oder so. Auch mal in Nürnberg das District Ride bin ja mal mitgefahren.
Ja.
Und so Sachen habe ich immer wieder mal im Freeride-Bereich ein bisschen so reingeschnuppert, weil da war natürlich in der Zeit, muss man auch ganz klar sagen, war jetzt noch nicht so die Mega-Tricks. Also da hat jetzt nur ganz wenige irgendwelche Backflips gesprungen. Da, wenn ein No-Hander Suicide oder ein Superman konnte ich zum Beispiel, wenn du das gemacht hast, dann warst du da schon mal wieder dabei.
Ja.
Und so ist das eine zum anderen gekommen und dann habe ich dann eine Einladung gekriegt eben zu Rampage 2004, das erste Mal. Und genau, dann habe ich da, ja, habe ich gedacht, okay, mein Freeride-Event, hast ja nur so ein bisschen davon gehört, aber jetzt nicht wirklich, also so richtig ernst genommen habe ich es nicht, ehrlich gesagt. Habe dann, genau, mit meiner Freundin Urlaub geplant, also Rampage fahren, dann 2 Wochen Urlaub. Was mir dann aber erst aufgefallen ist in der Rampage, dass da ja schon mal, sagen wir mal, 15% oder 20% sich schon mal im Training ausschalten und gar nicht mehr, also sicher auch keinen Urlaub machen können. War das eigentlich schon ganz schön riskant im Nachhinein gesehen, aber ja, ich habe die Rampage gut rüberbracht. Genau, war dann sogar Dritter in der Quali, also war richtig geil, weil ich halt da relativ Racing-Style super schnell runtergefahren bin, mit wenig Sprüngen, aber halt einfach richtig mit Speed. Und so habe ich dann, ja, bin dann glaube ich Zehnter geworden, gesamt im Finale und ja. Und dann habe ich 2 Wochen Urlaub gemacht hinterher und es ist alles gut gegangen.
Aber das war ja so das erste Mal in deinem Leben wahrscheinlich, dass du wirklich von Judges beurteilt wurdest und deshalb dann das Ergebnis zustande kam und nicht gegen die Zeit. Weil bei der Zeit kannst du ja nicht viel diskutieren. Also du bist halt einfach so schnell von A nach B fertig. Wenn
Ja,
du
das
aber
genau.
halt auf Judges angewiesen bist, wie war so das Gefühl für dich?
Ja, wie gesagt, da bist halt, ja, deswegen ist halt Racing, bleibt Racing, da ist halt einfach eine Zeit und da kannst du nicht dran rütteln. Und das Judging ist jetzt nicht meins, aber es war natürlich einfach mal ein cooler Ausflug und reingeschnuppert bei den Frerider. Und was halt viel mehr cool war, ist, dass du dann da so richtig große Drops und so Zeugs, das ist natürlich schon krass, wenn du da dann davor stehst und das erste Mal das probierst und noch keiner gesprungen und jeder diskutiert und jeder nimmt dreimal Anlauf und bricht wieder ab. Und da weiß ich nur, da war ich mit Michael Müller unterwegs, mit dem Fotograf, der war dabei von Maloja und der hat unten irgendwie so gestanden und dann bin ich da einmal hingelaufen an den, also war es so echt ein relativ großer Drop, ist noch keiner gesprungen und dann habe ich gesagt, Michi, bist bereit? Und er, ja, wie war's? Kommst du schon? Und dann sage ich, ja, ich springe jetzt da. Und er hat dann gedacht, hey, was, wie springt der schon? Weil die sind ja alle nur am immer schauen und keiner hat sich so richtig traut. Und dann habe ich Anlauf genommen, bin da runter gesegelt und es hat perfekt gepasst und alles hat getobt und geschrien. Und da habe ich mir so das erste Mal in der Freeride-Szene, glaube ich, ein bisschen einen Namen gemacht, weil die halt gesehen habe, dass ich da jetzt nicht lang rumfackel und dass ich gut einschätzen kann. Das ist eigentlich sage ich mal, die große Kunst von einem Vorcrosser, glaube ich auch, oder einem guten Downhill-Fahrer, dass du halt gut einschätzen kannst, was geht von der Länge, wie viel Speed brauchst du für irgendeinen Sprung. Den Vorteil hast gegenüber jetzt, sage ich mal, so einem Slopestyler oder Freerider. Aber wenn das dann da mal entjungfernt ist, so ein Sprung oder so ein Drop, dann fangen die halt an, okay, jetzt wissen sie es auch, und dann fangen die natürlich gleich mal die Tricks anzumachen und dann bist du wieder weg. Ja.
Ja, aber spannend, ja, dass du dann eben diese Sachen vom Racing mit rübernehmen konntest und ja, das ganz gut nutzen konntest. Mittlerweile fährst du ja wieder Rennen, und zwar EEWS. Erklär doch mal bitte kurz, was ist EEWS?
Also EWS, E ist praktisch Enduro World Series, das gibt es ja schon eine Weile, also mit die normale Enduro Bikes. Ja. Und das Ganze ist halt elektrisch, also E-Bike. Das hört sich jetzt erstmal langweilig an, weil man denkt, ja gut, das ist ja E-Bike, das hilft ja eh
genau,
mit.
Das ist
das,
ja nicht anstrengend, genau.
Genau. Aber das ist umso mehr anstrengend. Also gerade die Fahrer, wo, sage ich mal, Enduro-Rennen gefahren sind und jetzt die EWSE mitgefahren sind, die haben alle gesagt, abartig, wie krass das ist, weil die natürlich versuchen bei der Veranstaltung, das E-Bike möglichst, möglichst gut zu nützen, dass du es wirklich nur mit dem E-Bike schaffst. Also das heißt, mit einem normalen Enduro-Bike würdest du das gar nicht schaffen, oder wenn, dann musst du halt wirklich richtige Fitness haben wie ein Marathonfahrer, weil wir da ja, sagen wir mal, 2800 Höhenmeter und 70 Kilometer am Tag fahren.
Okay.
Und das ist jetzt nicht irgendwie so Forststraßen, was ich zuerst gedacht habe und dachte habe, ja, fast halt mal mit, sondern zwischen den Stages, zwischen den Etappen, fährst du praktisch wirklich technische Uphill-Sachen, wo du, also ja, das ist echt krass. Also ich war komplett am Limit. Die erste EWSE in Schottland, da habe ich nach dem Training eigentlich gesagt, hey Jungs, das ist nicht mein Sport, das ist mir viel zu krass. Ich bin vorher noch nie 6 Stunden am Stück mit 3 Batterien komplett rausgefahren, auf dem Radl gesessen. Das mache ich eigentlich gar nicht. Also ich fahre halt mal eine Batterie raus, ja, und gebe da Gas, oder fahre mal einen ganzen Tag Bikepark, ja. Aber dass ich 3 Batterien komplett rausfahre und aber nicht im Eco-Modus, sondern immer richtig voll reinhacken, dass du die von den Zeiten her überhaupt schaffst, da war ich gescheit am Limit. Aber ja, es war halt so, wir haben ja von Husqvarna E-Bicycles haben wir ein Team, und da haben wir einen Franzose und einen Schwede in dem Team, und da haben wir gesagt, okay, ich bin da ein bisschen eingeplant, auch als Teammanager, und wenn ich eh vor Ort bin auf den ganzen Wettkämpfen, dann kann ich natürlich in meiner Mastersklasse mitfahren.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, passt, dann fahre ich mal ein Rennen mit und schauen wir das an, dann kann ich natürlich auch ganz anders mitreden und vor allem sehe, auf was es drauf ankommt im Radl, ob man gescheite Reifen braucht, ob man gescheiten Motor braucht, wie die Fitness, was mit der Fitness ist bei den Uphills. Da habe ich natürlich extrem Erfahrung, wie du Uphill gut fahren kannst, und kann denen dann Tipps geben, dass man vielleicht mal, wenn es richtig steil ist, irgendwie mit einem Spanngurt die Gabel absenkt für die Uphill Stage auf die Schnelle, oder dass man halt einfach die Luft rauslässt, dass halt wirklich hinten nur noch 0,9 Bar drin hast, dass du einen richtigen Grip hast, und so weiter, oder den Sattel, die Spitze vorne ganz runterstellen, dass du wirklich über den Sattel nochmal Druck machen kannst beim Hochpedalieren und so weiter. Und das hat mich halt auch interessiert, und deswegen bin ich selber auch mitgefahren. Jetzt war es natürlich so, dass ich da dann gleich Zweiter geworden bin in Schottland.
Ja, so ein
und dann
Ärger.
Haben die von Husqvarna natürlich gemeint, ja okay, dann kannst du die ganze Serie mitfahren, und so bin ich halt dann das ganze Jahr die Rennen mitgefahren.
Ja, und du bist halt auch super erfolgreich gewesen, also du hast aus 5 Rennen hast du 4 Medaillen mitgenommen, ne? Hast ein Rennen gewonnen. Hast du dir das am Anfang auch so vorgestellt, dass du das noch so kannst? Weil man muss ja sagen, du fährst in der Masters-Klasse. Ich stelle mir das aber so vor, dass diese Masters-Klasse, da sind halt einfach diese ganzen alten Downhill-Profis und die Leute, die wirklich unglaublich gut Rad fahren können, die jetzt halt einfach auch aufs E-Bike umgestiegen sind. Also du hast da ja wirklich crazy Konkurrenz, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da kommen sie halt wirklich aus jeder Sparte. Also einer, so ein Schweizer, der relativ gut war, das ist so ein Ex-Cross-Country-Fahrer, der hat natürlich extreme Fitness. Dann gibt es da auch den Melandri, das ist ja ein Ex-Straßen-Grand Prix-Fahrer, der natürlich einen Vorteil hat, der ist nur 60 Kilo schwer. Jetzt ist der natürlich bei den Uphill-Stages ist der extrem schnell, also der ist unschlagbar bei Uphill-Sachen, weil der natürlich kein Gewicht hat. Und
Ja.
dann hat er auch noch einen richtig guten Motor in seinem E-Bike. Das heißt, da hast du bei den Uphill-Stages hast du gar keine Chance. Allerdings dann halt ein Downhill, das was mir halt liegt, da musst du halt dann da wieder ein bisschen mehr stehen lassen. Also es war immer super spannend und vor allem, wie gesagt, ja, es sind halt, du triffst ganz viele alte Ex-Weltcup-Fahrer, wo da mal mitfahren und das ist natürlich super lässig, ja.
Jetzt steht dieser Sport ja noch so ein bisschen am Anfang, und ich habe zum Beispiel auch mit Taxi gesprochen, der ja auch mal ein Rennen mitgefahren ist und auch gesagt hat, also das war anstrengender wie nachher mein EWS-Rennen. Worauf kommt es denn wirklich an? Also kommt es darauf an, dass du viel Erfahrung mitbringst? Kommt es dann wirklich auf die technische Komponente an, also dass du halt einen Top-Motor hast? Oder ist wirklich der Fahrer und die Fitness da das Hauptding?
Ja, es ist halt wirklich von allem ein bisschen was. Also du brauchst brutale Fitness schon mal vorneweg, weil du, ja, du musst einfach 6 Stunden auf dem Radl da durchhalten und musst ja da trotzdem, sagen wir mal, so hell im Kopf sein, dass du dann bergab halt da voll stehen lassen kannst. Dann brauchst du aber auch die Fitness bei den, also das sind meistens 2 Uphill-Stages, die gehen nur bergauf. Das heißt, da musst du dann halt 1,5 Minuten lang richtig reinhacken, dass du da bergauf irgendwo ja, gute Zeit hinkriegst, dann brauchst du einen richtig guten Motor. Das heißt, weil das teilweise so steil ist, dass du, wenn du da einmal absteigen musst, dann musst du praktisch da hochrennen oder hochschieben, das Radl, bis das wieder ein bisschen flacher wird, dass du dann wieder lostreten kannst.
Ja.
Das heißt, du brauchst einen guten Motor, allerdings brauchst du auch die gute Technik, dass du das überhaupt da fährst, den Motor, dass du da wirklich die Balance hast und da einen Strich hochfährst. Dann brauchst du ja Material, also auch Reifen, die wirklich auch halten die komplette Zeit und auch jetzt nicht, ja, also du darfst ja halt auch keinen Plattfuß und so fahren, weil du die Zeit nicht hast zum das Reparieren. Das heißt, wenn du da Stage 1 zum Beispiel im Ziel bist, dann musst du eigentlich, zack, tust du Brille runter, wischst du ein bisschen Schweiß weg von den Augen und dann geht's los und dann fährst die Etappe rüber zur Stage 2 und da musst wirklich jetzt nicht mehr Eco-Modus, sondern wirklich, was du halt hast, im Boost-Modus, tust da rein und fährst relativ zügig dann zum nächsten Startpunkt und da hast du dann oft nur Zeit, kurz Helm runter, Schweiß weg, Helm wieder drauf, Brille drauf und dann fährst schon rein.
Es klingt
Und
relativ stressig, um ehrlich zu sein.
das ist richtig stressig und dann hast du, wie gesagt, wenn du da einen Blattfuß fährst oder Kette reißt oder irgendwas, dann ist vorbei. Dann und weißt du selber beim E-Bike, das sind so viele Faktoren. Das heißt, da ist ja nicht nur deine eigene Muskelkraft, sondern auch nur der Motor, die Kraft vom Motor. Das heißt, wenn du da falsch schaltest, irgendwo, wenn es bergauf geht und dann dir die Kette gesprengt wird, dann hast du ein Problem. Und in Frankreich zum Beispiel war es oft so, dass die normalen Trails bergab, richtig flowig, wo du dachtest, das war geil. Und dann haben die einfach wieder eine Kurve reinbaut und dann ging es kurz irgendwie 30 Meter in den Wald rein, hoch irgendwo, so Uphill und dann wieder auf den normalen Trail. Das heißt, du musst da alles immer runterschalten, dass du da die nicht verschaltest, weil wenn du dann einen großen Gang drin hast an der Stelle, dann machst du entweder die Kette kaputt oder du musst halt absteigen, weil der halt nicht der Dreht ist. Und so ist es schon relativ, hast halt nur ein Training einen Tag davor. Das heißt, du siehst jede Strecke nur einmal und musst du das natürlich auch ein bisschen einprägen, so die wichtigen Sachen. Also du fährst das Training mit der GoPro und tust dann praktisch abends dann nochmal die Strecken komplett studieren, dass du da wirklich weißt, okay, jetzt da kommst mit deinem 70er an und dann musst komplett runterbremsen, weil es da halt irgendwo relativ steil kurz hoch geht und dann geht es wieder weiter. Und wenn du das verpasst, das braucht ja richtig Zeit. Also ja, jede Sekunde, wo du verlierst, genau,
Die
verlierst
tut.
dann praktisch nach vorne.
Die tut richtig weh, ja. Du hast ja gesagt, du brauchst ungefähr 3 Akkus bei so einem Rennen. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dann Akkus dabei im Rucksack, die du dann wechselst? Und ist es so, dass du einfach immer Vollgas fahren kannst, oder musst du auch mit der Batterieleistung so ein bisschen taktieren?
Nee, meistens ist es schon so, dass du wirklich Vollgas fahren kannst. Also mit einem 700 Wattstunden Akku geht's. Wenn jetzt da ein 500 Wattstunden Akku hast, dann musst du wahrscheinlich ein bisschen taktieren. Und es sind praktisch immer drei Loops. Das heißt, erster Loop mit der ersten Batterie, da fährst dann halt die ersten vier Stages oder fünf Stages und das ist halt so eine Runde. Und dann kommst du wieder zurück ins Fahrerlager und dann hast du da kurz 15 Minuten Zeit oder so, wo du dann halt ein bisschen einen Snack zu dir nehmen kannst, deine Wasserflasche auffüllen oder dein Camelback und dann halt Batterie wechselst, das Radl ein bisschen durchcheckst. Aber du darfst da nicht Motor wechseln, Rahmen wechseln, Gabel wechseln, Laufräder wechseln, so Sachen darfst du nicht machen. Also es ist alles mit so Aufkleber sozusagen plombiert oder halt markiert, dass du da, also an dem Renntag darfst du da von denen Teile nichts wechseln. Du darfst schon einen Schlauch wechseln oder so oder einen Reifen wechseln, aber du darfst jetzt nicht das ganze Laufrad durchwechseln.
Okay.
Das heißt, wenn du jetzt irgendwo einen Schaden hast, keine Ahnung, dir reißt das Schaltwerk hinten ins Laufrad rein, dann hast du nicht mal die Zeit oder ja, dann ist sowieso vorbei. Wenn das Laufrad kaputt ist, kannst du eh nicht mehr weiterfahren.
Okay.
Also oft ist eigentlich, wenn du einen Plattfuß hast, dann kannst du eigentlich aufhören.
Okay. Ja, krass. Also das heißt, gerade beim E-Bike sind natürlich auch nochmal verschiedene Kräfte, wie du schon gesagt hast, auf dem Hinterreifen. Also du hast zum einen das Mehrgewicht vom Rad und das Gemeine an so E-Bikes ist ja, die haben ja mehr Gewicht und liegen deshalb halt auch so viel geiler auf dem Trail, dass du halt einfach auch oft viel mehr die Bremse auflassen kannst, weil es halt das Gewicht vom Rad das einfach ausgleicht. Also was für einen Reifensetup fährst du denn bei so einem Rennen? Und fährst du tubeless oder mit Schlauch? Fährst du Inserts drin? Was ist da deine Wahl?
Genau, also ich fahre erstmal also Newman-Laufräder, die relativ stabil sind und habe Magic Mary-Reifen drauf, aber schon eine extrem weiche Mischung, damit du einfach ja wirklich ein Grip, also ja, das ist halt immer, die meisten Strecken waren schon ziemlich extrem, teilweise hast voll rutschige Felsen, teilweise hast klar auch weichen Waldboden, aber das ist halt immer eine brutale Mischung, weil der Veranstalter natürlich immer probiert, von seiner Region möglichst viele Trails da reinzupacken. So kommt es einem ein bisschen vor. Also in Frankreich, da sind wir wirklich, da hast du gedacht, hey, das ist krass, wo fahren wir überall rum? Also auf verschiedenstem Terrain, sage ich mal. Also wirklich coolster Waldboden, voll flowig bis total verblockte Felstrails, wo du gedacht hast, hey, das ist ein Wanderweg. Aber halt, ja. Und deswegen brauchst du halt schon wirklich einen guten Reifen. Und hinten fahre ich meistens so ein Kaschkur drin, dass ich da nochmal safe bin, dass er wirklich, wenn ich einen Plattfuß fahre, dass ich wenigstens die Stage weiterfahre.
Ja, okay.
Und ja, weil gerade in Frankreich zum Beispiel, da war ich in Führung gelegen und dann hatte ich einen kleinen Crash, also gar nicht so schlimm, aber ich habe halt mit dem Handballen in so Steine reingelangt. Und hab mir dann halt irgendwie ja, den Handballen aufgerissen und hab das aber nicht so registriert und wollte bloß, hab nur gedacht, boah, scheiße, schnell, schnell weiter, weil die Stage, es zählt ja auf die Zeit. Und bin dann da die komplette Stage noch runtergefahren und unten habe ich dann einen Handschuh runter und habe ich gesehen, dass ich halt meinen ganzen Ballen durchgeschnitten habe. Und dann habe ich gewusst, boah, shit, das ist jetzt blöd. Dann bin ich da zum Doktor, also weil da war gerade der Loop vorbei, also habe ich eigentlich Glück gehabt. Und habe schnell 20 Minuten Zeit gehabt, dann bin ich da aber zum Arzt und der hat dann einfach, ich habe gedacht, der näht mir das zu, dass ich weiterfahren kann, aber der hat gesagt, nee, das kann er nicht machen und dann war das Rennen leider beendet.
Okay.
Und also daran siehst, also du hast dann so Adrenalin und du schaust halt wirklich, dass du dir in der Stage, ja, da musst halt einfach da, auf das kommt es ja darauf an, dass die Stage möglichst schnell bist und gute Zeit fährst und da. Genau, da kannst du halt auf keinen Kompromiss eingehen.
Es klingt halt jetzt sehr, sehr anstrengend, klingt sehr stressig, aber es klingt halt auch sehr, sehr cool. Also, dass du halt wirklich richtig viel auf dem Rad sitzt und richtig viel gute Trails fährst, oder? Ist es was dich auch so vielleicht ein bisschen überrascht hat, wie viel Mountainbiken das ist?
Ja, voll. Also das hat mir im Nachhinein gesagt, richtig gut taugt, dass du einfach so viel auf dem Radl sitzt und so viel Radl fährst und auch vor allem in so Regionen, die Region eigentlich dann kennenlernst, so wie jetzt Crans Montana in der Schweiz. Da habe ich ja gewinnen können und da ist wirklich, da sind wir komplett hochalpin irgendwo rumgefahren. Das war Wahnsinn. Also da würde ich, also ich für mich im Leben nie hinkommen, sage ich mal.
Ja.
Weil, ja, also so richtige E-Bike-Touren über Tage verteilt mache ich nicht. Und wenn du mal Zeit hast, dann gehst du halt meistens in einen Bikepark, da fahre ich auch mit dem E-Bike oder halt irgendwo, wo du weißt, da geht es cool zum Hochtreten und dann halt irgendwie cool runter. Aber jetzt, dass du da so richtig hochalpin da stundenlang rumfährst, das mache ich eigentlich gar nicht. Und dass da echt super geile Trails hat, natürliche, ja, das war Wahnsinn, auch optisch, natürlich landschaftlich.
Ja, es war ja lange Zeit irgendwie nicht so richtig klar, okay, es soll E-Bike Racing geben, aber man weiß nicht so genau, wie wird es auf den gleichen Strecken stattfinden. Ist es überhaupt, also ist das dann überhaupt noch Fahrradfahren oder ist das dann wirklich Motorsport? Ich habe so das Gefühl, die haben das tatsächlich relativ gut hingekriegt, die Vorteile von dem E-Bike wirklich in so ein Rennformat zu packen, oder? Jetzt ist es das zweite Jahr gewesen, wo es diese Rennserie so richtig gibt. Was denkst du, wie wird sich das Rennfahren mit dem E-Bike entwickeln in den nächsten Jahren?
Ja, das ist natürlich alles nur in der Lernphase, sage ich mal, und die müssen da schon noch viel dazulernen. Also man könnte es wahrscheinlich schon noch ein bisschen besser ausbauen, dass noch mehr das E-Bike zur Geltung kommt, weil es ist ja jetzt nicht nur so, dass es möglichst extrem lange Touren sein müssen, sondern ja, also einfach alles, was ein E-Bike gut zum Brauchen ist. Und da können sie wahrscheinlich noch sicher viel dazulernen. Es ist halt, wie ich vorher schon gesagt habe, die versuchen halt möglichst viele verschiedene Trails reinzupacken und mit dem E-Bike eine möglichst große Runde. Das heißt, du fährst dann wirklich an dem Hang auf 20 Kilometer verteilt von links nach rechts. Und ja, da haben wir zum Beispiel auch einmal den Fall gehabt, dass du dann halt irgendwo einen Uphill fährst und also so eine Zwischenetappe, wo eigentlich nicht auf Zeit drauf ankommt, aber du musst da zügig fahren. Und es war so technisch, dass du wirklich einen großen Teil schieben musstest, weil das gar nicht mehr fahrbar war. Und dann sind wir irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 500, 600 Höhenmeter auf der Asphaltstraße runtergerollt. Und dann war die nächste Stage, wo ich mir denke, ja, wenn ich ja schon mal da oben bin, dann könnt ihr auch eine Stage runter machen. Also Trails hätten die ja genug.
Ja.
Das versteht man dann manchmal nicht so. Aber ja, wie gesagt, das ist natürlich immer, ist natürlich auch alles super schwer zum Organisieren. Und wie gesagt, das muss wachsen. Aber die sind, sage ich mal, auf einem guten Weg, glaube ich. Und wenn sie da ein bisschen auf die Fahrer horchen, also ja, eine Uphill-Stage war zum Beispiel auch, die war einfach so extrem, die war, keine Ahnung, 3 Minuten lang. Ich meine, das ist halt einfach dann, ja, finde ich jetzt zu krass, weil wenn du einfach 3 Minuten lang komplett auf Zeit hochfährst irgendwo,
Dann
dann,
machst du
ja,
danach nicht mehr viel.
genau, da nimmst du einen guten Cross-Country-Weltcup-Fahrer, der fährt da jeden in den Grund und Boden. Also da ist wurscht, was er für E-Bike hat, weil der einfach, ja, natürlich nicht wurscht, was er für E-Bike hat, aber da ist dann halt zu sehr abhängig, was voll nur die Cross, also die Fitness ist und der Motor. Wenn der Motor 10 Newtonmeter mehr hat, dann hast du da mit dem anderen Motor keine Chance. Ist einfach so.
Das heißt, du meinst, man müsste versuchen, die Strecken so zu wählen, dass man diese Vorteile oder Nachteile, die der einzelne Motor hat, so ein bisschen ausschalten kann, oder? Dass es wirklich wieder
Entweder,
mehr auf den Fahrer ankommt.
genau, entweder so, wobei, wie gesagt, das ist halt der E-Bike-Meisterschaft. Das heißt, da muss natürlich schon aufs E-Bike auch drauf ankommen. Aber da müssten halt, sage ich mal, auch Kontrollen stattfinden, ob das Radl getuned ist oder nicht. Also da ist halt eigentlich gar nichts gelaufen. Also ja, das ist halt schwierig. Ich würde da einfach Richtlinien machen oder ein Reglement, wo es halt, also bloß mal als Beispiel, das Radl darf nur so und so viel Kilo haben, dann hast du ja schon mal, ja, dann hast du schon mal ausgeschlossen, dass einer da irgendwo so einen richtig fetten Motor reinhängt,
Ja.
weil er einfach dann vom Gewicht her gar nicht hinkommt. Und mei, jetzt hat auch keiner kontrolliert, ob das wirklich Pedelecs waren, ob die 25 km/h laufen oder nicht. Das bringt dir natürlich schon was, wenn du da so eine Stage hast, wo dann relativ flach ist. Und ich mit meinem Husqvarna-Bike, bei den Pedelec mit 25, genau, Strich 25 fährst, weil alles, was drüber ist, geht eigentlich nicht. Bist eigentlich ja.
Nicht mehr auf der legalen
dann,
Seite.
Ja, genau. Und ja, und das kannst du nicht ertreten. Also wenn der Motor ausschaltet, dann das kannst du einfach nicht ertreten.
Ja.
Und
da kommt jemand anders und hat halt einfach richtig, weiß ich, fährt 30
ja,
oder
35. Der fährt da 35, da macht er da so viel Zeit, das kannst du gar nicht mehr einholen.
Ja.
Und so ist halt, ja, das ist halt dann relativ unfair, sage ich mal. Weil da kämpft halt dann David gegen Goliath. Ja.
Das heißt grundsätzlich ein sehr, sehr guter Start in diesen Sport. Es gibt noch ein paar Verbesserungssachen, aber ich denke grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, ne, auf der richtigen Fährte. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, du hast das jetzt ein Jahr gemacht, bist alle Rennen mitgefahren, warst sehr, sehr erfolgreich. Da gibt's natürlich auch noch Meisterschaftstrikots zu vergeben. Also wirst du nächstes Jahr wieder eine komplette Saison mitfahren?
Nächstes Jahr werde ich nimmer die ganze Saison mitfahren. Ich werde vereinzelt Rennen fahren, aber ich werde wieder vermehrt Videogeschichten machen und genau.
Ja.
Das ist einfach ja, sozusagen Vorgabe oder gewollt von den Sponsoren, von dem her gesehen, genau.
Dein Trailbaugeschäft wird sich natürlich immer weiterentwickeln. Hast du da jetzt auch schon geplant, verschiedene Sachen fürs E-Bike zu bauen? Also gibt es da Projekte, dass jetzt E-Bike-Bikeparks oder E-Bike-Strecken irgendwo hingezimmert werden und wie müssen die empfinden, wie müssten die sein?
Also das kommt immer mehr für so Gemeinden, dass die mal anfragen. Ich habe in Alicante unten, La Fenasosa Bikepark, habe ich praktisch für SA Santur, die haben das sozusagen gesponsert, einen Apple Trail Boat mit denen Jungs zusammen, also in Zusammenarbeit, aber halt einfach die beraten und habe dann auch noch parallel da ein Pumptrack gebaut mit dem Bagger. Und wie gesagt, also so Apple-Sachen fürs E-Bike kommt immer mehr. Der Didi Schneider hat ja da am Geißkopf einen richtig coolen Apple-Flow-Trail gebaut. Ich finde, so muss so ein Trail aussehen. Also praktisch ein Basic-Trail, der wo wirklich richtig flowig, schnell, fix hochgeht, wo du eigentlich Anliegerkurven sogar bergauf fahren kannst, was eigentlich voll Spaß macht. Und das gespickt mit verschiedenen Schwierigkeiten und irgendwie mal so Abzweig, wo du mal so schwere Auffahrten probieren kannst, das macht super Spaß. Und ich glaube, dass das auch immer mehr kommt, weil das kann letztendlich jede Gemeinde, wo ein bisschen einen Berg hat, irgendwo in den Wald bauen und hat da sozusagen ein bisschen E-Bike-Trail-Netz.
Ja, sehr, sehr cool. Also du warst Fourcrosser, du warst BMXer, du warst Downhill-Fahrer, bist da Weltmeister geworden, warst der erste Deutsche bei der Rampage, jetzt bist du EWSE gefahren. Was steht bei dir noch so auf der Liste? Was möchtest du nochmal machen oder gibt es überhaupt so eine Liste?
Eigentlich gibt es keine so Liste bei mir. Also es kommt, wie es kommt. Ich bin so ein Typ, der ein bisschen aus dem Bauch raus entscheidet und aufs Bauchgefühl hört. Und ja, du musst ja praktisch immer weiter wachsen und weiter denken und ja, darfst eigentlich nicht auf der Stelle stehen bleiben. Also ich habe noch ein paar verrückte Ideen, wo ich schon ein bisschen so im Kopf habe, aber jetzt nicht direkt eine Liste, aber ja, auch gerade für so Videoprojekte, wo ich dann jetzt so, ja, so nach und nach immer wieder mal was bringe.
Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, was da kommt. Und hey, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich hoffe, das nächste Mal gehen wir wieder gemeinsam Radfahren und sprechen ein bisschen über deine anderen Projekte.
Perfekt.
Dank dir. Tschüss.
Jo, ciao, servus, ciao, ciao.